Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirra. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 25. Juli 2022, gleich dem 3. Mordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Imamat Velayat-Dekade. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenamtssprecher: Iran wird bei Atomverhandlungen nicht voreilig und emotional handeln. Deutsche Delegation zu Geschäftsgesprächen in Teheran. Iran verhaftet Mitglieder eines mit Mossad verbundenen Spionagenetzwerks. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenamtssprecher: Iran wird bei Atomverhandlungen nicht voreilig und emotional handeln. Die Islamische Republik Iran gab an, dass eine Einigung über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran und die Aufhebung der Sanktionen gegen Teheran erzielt werden könnte, falls die Vereinigten Staaten eine politische Entscheidung treffen. Wir denken definitiv über eine Vereinbarung nach und sind an ihrem Abschluss in naher Zukunft interessiert. Trotzdem werden wir definitiv nicht emotional handeln. Der Abschluss des Abkommens ist von einer politischen Entscheidung der Vereinigten Staaten abhängig, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nosser Kanani, am Montag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Teheran. Kanani ging weiter auf die laufenden Maßnahmen ein, die ergriffen wurden, um das Nuklearabkommen zwischen den Weltmächten und Iran wiederzubeleben, und wies auf die Bemühungen der Außenminister der regionalen Länder hin, darunter Oman, Katar und Irak, sowie europäische Staaten wie Italien und Frankreich, um die unterschiedlichen Standpunkte zu überbrücken. Wir haben eine große Flexibilität bewiesen. Die Islamische Republik Iran hat bisher verschiedene konstruktive Initiativen vorgelegt. Und wir glauben, dass wir einer Einigung nahe wären, wenn die USA als wichtigste Gegenseite bei der Bestimmung des Verhandlungsprozesses konstruktiv und im gutem Glauben wie Iran handeln würden, bemerkte Kanani. Kanani reagierte auch auf die jüngsten Äußerungen des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, über die zivilen nuklearen Aktivitäten Irans. Die Islamische Republik Iran ist Mitglied der Internationalen Atomenergiebehörde und des Nichtverbreitungsvertrags und hat seit vielen Jahren, insbesondere in den letzten Jahren, den Inspektoren der Überwachungsstelle aus einer interaktiven und konstruktiven Haltung heraus erlaubt, die betroffenen Einrichtungen mehrmals zu besuchen, sagte er. Die meisten Missionen von IAEA-Inspektoren stehen im Zusammenhang mit den Nuklearanlagen Irans. Dieser interaktive und freiwillige Ansatz sollte den zuvor bestehenden Knackpunkt lösen, von dem wir dachten, dass er das Erreichen einer Einigung behindern könnte. Leider haben die konstruktiven Maßnahmen Irans seitens der IAEA und ihres Generaldirektors keine konstruktive und gegenseitige Reaktion erfahren, so Kanani. deutsche Delegation zu Geschäftsgesprächen in Teheran. Eine hochrangige Wirtschafts- und Handelsdelegation aus Deutschland ist zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern und Wirtschaftsführern in Teheran eingetroffen. Die Delegation unter der Leitung des Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenhandel, BWA, führte am Sonntag Gespräche mit Vertretern des größten iranischen Petrochemieunternehmens, PGPIC, sowie mit dem Leiter der größten Vertretung privater Unternehmen in Iran, ECCIMA. BWA-Vorstandsvorsitzender Michael Schumann sagte bei einem Treffen mit dem ECCIMA-Vorsitzenden Ghulam Hussein Shafoi, dass deutsche Unternehmen versuchten, die Partnerschaft mit iranischen Kollegen auszubauen. Schumann sagte, der BWA vertrete mehr als 1300 Unternehmen und Forschungsinstitute in Deutschland und fügte hinzu, dass die Aufgabe des Gremiums darin bestehe, deutschen Unternehmen dabei zu helfen, Partnerschaften mit Unternehmen auf der ganzen Welt zu verstärken und internationale Unternehmen zu unterstützen, die bereit seien, in Deutschland zu investieren und dort zu arbeiten. Er sagte weiter, dass der BWA versuchen werde, die Erteilung von Visa an iranische Unternehmen für die Teilnahme an Veranstaltungen und Geschäftstreffen in Deutschland zu erleichtern. Bei einem separaten Treffen mit hochrangigen Vertretern von PGPIC, dem zweitgrößten petrochemischen Unternehmen in Westasien, sagte Schumann, dass der Iran-Besuch hauptsächlich darauf abziele, Investitions- und Technologietransferfragen im iranischen petrochemischen Sektor zu erörtern. Der CEO von PGPIC, Abdul Ali Ali Askari, sagte bei diesem Treffen, Iran erwarte, dass deutsche Lieferanten ihre Verpflichtungen bezüglich der Lieferung von Maschinen und Ausrüstung an die iranischen Petrochemieanlagen einhalten, die auf Verträgen basieren, die vor der Verhängung der US-Sanktionen im Jahr 2018 unterzeichnet wurden. Diese Unternehmen sollten wissen, dass es ihnen im Endeffekt schaden wird, wenn sie die Ausrüstung nicht liefern, weil wir dabei sind, diese Maschinenteile im Inland zu produzieren, sagte Ali Askari weiter. Iran verhaftet Mitglieder eines mit Mossad verbundenen Spionagenetzwerks. Iranische Sicherheitskräfte haben ein Spionagenetzwerk zerschlagen, das mit dem Geheimdienst des israelischen Regimes Mossad verbunden war und vorhatte, Terroranschläge im Land durchzuführen. Das iranische Informationsministerium teilte am Samstag in einer Erklärung mit, iranische Sicherheitskräfte hätten die Mitglieder einer mit dem Mossad verbundenen Terrorgruppe identifiziert und festgenommen, bevor sie Sabotageakte durchführen könnten. Die Terroristen, die mit Mossad-Agenten in Kontakt standen, wurden aus der irakischen Kurdenregion ins Land gebracht, wie das iranische Ministerium erklärte. Die Mitglieder des Spionagenetzwerks wollten Sabotageakte und Terroranschläge in einigen sensiblen Bereichen durchführen, indem sie modernste Ausrüstung und Sprengstoffe einsetzten. Ihre Ziele seien vorbestimmt gewesen, hieß es weiter. Das iranische Informationsministerium gab jedoch bekannt, alle Mitglieder der Terrorgruppe seien durch mehrstufige und präventive Operationen der Sicherheitskräfte gefangen genommen worden. Es hieß weiter, dass ihre Waffen, Sprengstoffe sowie technische und Kommunikationsausrüstungen ebenfalls beschlagnahmt wurden. Weitere Einzelheiten über die Operation wurden laut dem Informationsministerium bekannt gegeben, nachdem die Untersuchung abgeschlossen ist. Wie viele Personen festgenommen wurden, teilte das Ministerium jedoch nicht mit. Libanesische Gelehrte: Beirut wird niemals Beziehungen zum israelischen Feind normalisieren. Eine Gruppe libanesischer Religionswissenschaftler hat Beiruts heftigen Widerstand gegen eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Israel betont, während eine Reihe anderer arabischer Länder seit Ende 2020 Verbindungen zum Besatzungsregime geknüpft haben. Die Beirut Muslim Scholars Association, BMSA, sagte in einer am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung, dass es unter keinem Vorwand eine humanitäre oder religiöse Verbindung zwischen dem Libanon und dem Besatzungsregime von Al-Quds geben werde und dass letzteres gemäß der libanesischen Verfassung als Feind bezeichnet wird. In der Erklärung wurde beklagt, dass es bestimmte politische Strömungen und Persönlichkeiten im Libanon gibt, die darauf dringen, die Verfassung zu verletzen und den Boden für die Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Regime bereiten. Eine Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Feind wird es unter keinen Umständen geben und das Gesetz steht über allem, erklärten die Gelehrten. Die Erklärung kommt zu einer Zeit, in der der EU-Sonderbeauftragte für den Nahost-Friedensprozess Sven Kopmans hochrangigen libanesischen Behörden und Hisbollah-Vertretern einen Plan vorgelegt hat, der auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel abzielt, berichtete die in Beirut ansässige Zeitung Al-Akhbar. Dem Bericht zufolge würden die Europäer den Libanon im Gegenzug für die Aufnahme von Beziehungen zum zionistischen Regime mit Getreide, Medikamenten und Strom versorgen und die Hisbollah würde große Zugeständnisse in der neuen politischen Struktur des Libanon erhalten. Am Sonntag zuvor bezeichnete ein hochrangiger Hisbollah-Funktionär die Normalisierung der Beziehungen zu Israel als verräterisch und sagte, der Libanon werde sich niemals an einer solchen Tat beteiligen. Raketenangriff auf türkischen Stützpunkt im Irak nach Ankaras letztem Angriff. Ein Raketenangriff hat einen Militärstützpunkt zum Ziel genommen, in dem türkische Truppen im Nordirak untergebracht sind. Dies erfolgte Tage nachdem in einem Dorf in der halbautonomen Region Kurdistan des arabischen Landes ein tödlicher Beschuss stattfand, der der Türkei angelastet wurde. Eine Quelle teilte der Nachrichtenagentur Shafak mit, dass am Sonntagabend eine Rakete in der Nähe des Lagers Selikan im Bezirk Bashira in der Nähe von Mosul gelandet sei. Nach Angaben der Sicherheitsquelle wurden bei dem Angriff, der zweite seiner Art in den letzten Tagen war, keine Opfer gemeldet. Andere Quellen berichteten, dass eine Widerstandsgruppe namens Saraya Avliya Adam in einem online geposteten Video die Verantwortung für den Angriff übernahm. Berichten zufolge sagte die Gruppe, dass dies als Reaktion auf den jüngsten türkischen Beschuss erfolgte. Es warnte auch davor, dass es die Schlacht auf türkisches Territorium bringen würde. Am 20. Juli führte die Türkei einen Angriff auf das irakische Bergdorf Parach im Distrikt Zaho in der Provinz Duhuk durch, bei dem mindestens 9 Touristen, darunter Kinder und Frauen, getötet und mehr als 20 weitere verletzt wurden. Irakische Politiker bestehen darauf, dass der Angriff von türkischen Streitkräften durchgeführt wurde und dass sie für den Tod und die Verletzung irakischer Zivilisten verantwortlich sind, während Ankara sagt, dass die Streitkräfte des Landes keine Zivilisten angegriffen haben. Unabhängig davon sagte der irakische Verteidigungsminister Juma Inad am Sonntag, dass die Türkei den Krieg gegen IS-Terroristen ausgenutzt hat, um in den Irak einzudringen. Er erklärte, Ankara habe die irakischen Aufrufe zum Abzug seiner Truppen aus dem Lager Selikan nicht beachtet und bemerkte, dass die türkischen Truppen 20 Kilometer tief in den Nordirak vorgedrungen seien. US-Schießerei hinterlässt 2 Tote und 5 Verletzte im Park von L.A. Eine tödliche Schießerei in einem Park in Los Angeles, Kalifornien, war der jüngste einer Reihe von Vorfällen mit Waffengewalt in den Vereinigten Staaten. Polizei und Notfallteams reagierten am Sonntag auf Anrufe wegen einer Schießerei mit mehreren Opfern in der Gemeinde Peck Park im Stadtteil San Pedro in Los Angeles. Ein von Reuters erhaltenes Augenzeugenvideo zeigte, wie Sanitäter Menschen zu Krankenwagen brachten, während zahlreiche Polizisten die Szene vor dem Gemeindezentrum von Peck Park sicherten. Die Behörden brachten 7 Personen in Krankenhäuser in der Umgebung und 2 von ihnen, ein Mann und eine Frau, starben später an ihren Wunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Opfer der Schießerei, 4 Männer und 3 Frauen, waren nach Angaben des Beamten zwischen 23 und 54 Jahre alt, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Ob sie Verdächtige identifiziert hatte, meldete die Polizei zunächst nicht. CBS News zitierte lokale Medien, die berichteten, dass die Schießerei auf einem Baseballfeld im Park ausbrach, als sich dort etwa 500 Menschen zu einer inoffiziellen Autoshow versammelt hatten. Häufige Massenerschießungen in den Vereinigten Staaten veranlassten Präsident Joe Biden, ein Waffensicherheitsgesetz zu unterzeichnen, das der Kongress als Reaktion auf die jüngsten Schießereien schnell verabschiedete, insbesondere eines in einer Grundschule in Uvalde, Texas und eines in einem Supermarkt in Buffalo, New York. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
in Richtung Licht.
Wir setzen die Besprechung der Sure 57 Al-Hadid mit den Versen 10 und 11 fort.
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
Und was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg ausgeben sollt, wodurch das Erbe der Himmel und der Erde Allah gehört? Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Diese haben eine höhere Rangstufe als diejenigen, die erst nachher, nach der Eroberung von Mekka, ausgegeben und gekämpft haben. Allen aber hat Allah das Beste versprochen, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wer ist es denn, der Allah ein gutes Darlehen gibt? So wird er es ihm vervielfachen, und für ihn wird es trefflichen Lohn geben. Wir sagten beim letzten Mal, dass der Glaube an Gott unter anderem die Bereitschaft zum Spenden voraussetzt. Die obigen Verse unterstreichen zwei Punkte. Diejenigen, die in einer gefährlichen oder kritischen Situation bereit sind, ihr Eigentum und ihr Leben für den Islam und die Muslime einzusetzen, genießen bei Gott einen höheren Rang als jene, die dies erst nach ihrer Erstarkung tun. Außerdem weist der Koran an dieser Stelle darauf hin, dass die Spenden für die Sache Gottes zu all dem gehören, was Gott erbt. Gott wird es am jüngsten Tag mehrfach belohnen. Wenn ihr den Bedürftigen etwas leiht, so ist es, als ob Gott es von euch entgegengenommen hat. Wir können uns vergegenwärtigen. Erstens, der Glaube an Gott schließt mit ein, dass wir die Kämpfer des Islams finanziell unterstützen und selber am Kampf gegen Unterdrücker teilnehmen. Zweitens, in schwierigen Situationen eine Aufgabe zu erfüllen, wird höher eingestuft als die Erfüllung einer Pflicht unter normalen Umständen. Je schwieriger die Umstände sind, desto wertvoller ist ein Werk und desto höher fällt die Belohnung aus. Drittens. Manchmal vollbringen verschiedene Leute nach außen hin die gleiche gute Handlung, ohne jedoch auf die gleiche Weise von Gott belohnt zu werden. Denn Gott belohnt Taten entsprechend der Absicht, die damit verfolgt wurde. Viertens. Neben dem Spenden ist es auch eine gute Tat im Islam und gehört es zu den Hilfen an Bedürftige, ihnen Geld zu leihen. Für ein solches Darlehen dürfen natürlich keine Zinsen verlangt werden, sondern nur der ausgeliehene Betrag ist zurückzuzahlen. Die Vergabe von solchen Rasul Hasana, guten Darlehen, führt zu einem Vermögensausgleich in der Gesellschaft und steigert den Geist der Zusammenarbeit und das Mitgefühl unter ihren Mitgliedern. Es kann dadurch Kummer verhindert werden, zum Beispiel, dass jemand bankrott geht oder sein soziales Ansehen verliert. Thank you. Es geht weiter mit den Versen 12 und 13 der Sure Hadid.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihrer Rechten. Ihnen wird gesagt werden, die frohe Botschaft für euch heute. Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir von eurem Licht nehmen. Es wird zu ihnen gesagt werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort auf der Welt nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit im Paradies und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Diese Verse weisen auf das Befinden der wahren Gläubigen am jüngsten Tag hin. Am jüngsten Tag wird der Glaube zu einem Licht werden. Dieses Licht eilt vor den Gläubigen und zu ihrer Rechten voraus und führt sie in Richtung des Paradieses. Es sind der Glaube und das rechtschaffene Handeln, aus denen dieses Licht hervorgeht, und daher hängt die Stärke dieses Lichtes von dem Grad des Glaubens und der rechtschaffenen Handlungsweise ab und ist bei jedem verschieden. Bei denen, die einen stärkeren Glauben besitzen, ist der Lichtkegel größer, und bei denen mit schwachem Glauben ist er geringer und schwächer. Aber Unglaube und Heuchelei werden am jüngsten Tag in Form von tiefer Finsternis in Erscheinung treten. Die Heuchler, die in Wahrheit überhaupt nicht glauben und sich nur fromm stellen, werden in das Dunkel des Unglaubens und der Heuchelei eingehüllt sein. Sie werden nach Licht suchen und betteln die Gläubigen an, dass diese ihnen von ihrem Licht geben, damit sie den Weg finden. Doch die Gläubigen lehnen dies ab, und den Heuchlern wird gesagt, dass sie kehrt machen sollen, um Licht zu erhalten. Sie hätten dieses Licht aus dem Diesseits, das hinter ihnen liegt, mitbringen müssen. Am jüngsten Tag ist nicht der Tag, an dem jemand noch gute Taten vollbringen und Licht erwerben könnte. In dem Augenblick wird eine Mauer zwischen diesen beiden Scharen, der Schar der Gläubigen und der Schar der Ungläubigen und Heuchler gesetzt. Diese Mauer hat eine Pforte, und die Situation auf der einen Seite dieser Pforte ist ganz anderes als auf der anderen Seite. Vor der Innenseite des Tores herrscht Barmherzigkeit und von der Außenseite peinvolle Strafe. Die Taten, die die Menschen im Diesseits begangen haben, werden an jenem Tag Gestalt annehmen. Und das jenseitige Schicksal wird für jeden deutlich werden. Die einen dürfen ins Paradies einkehren, und die anderen werden in die Hölle befördert. Wir möchten auf folgende 4 Punkte aufmerksam machen. Erstens, sowohl Frauen als auch Männer können nach moralischer und religiöser Vervollkommnung streben oder aber mit hässlichen Eigenschaften wie Heuchelei belastet sein. In dieser Hinsicht besteht also kein Unterschied zwischen beiden Geschlechtern. Zweitens, das Licht des Glaubens erstrahlt am jüngsten Tag und ist den Gläubigen ein Wegweiser zum ewigen Paradies. Drittens, Leute, die im Diesseits nicht das Dunkel der Ignoranz und der Vielgötterei und Heuchelei verlassen haben, werden auch im Jenseits im Dunkeln verblieben sein. Viertens, die Gläubigen und die Heuchler leben im Diesseits nebeneinander und sind nicht voneinander unterscheidbar. Aber am jüngsten Tag wird das Innere der Menschen nach außen gekehrt und deutlich werden, und dann werden die Heuchler von den Gläubigen getrennt. Nun besprechen wir noch die Verse 14 und 15 der Sure 57, Hadid.
Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
Sie, die Heuchler, rufen ihnen, den Gläubigen, zu: Waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen: Ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt abgewartet, dass uns Unglück widerfährt, und an der Religion Gottes gezweifelt. Und die falschen Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam, dass ihr sterben sollt. Und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher Satan. So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer, das euch gebührt. Es ist euer Schutzherr, ein schlimmer Ausgang. Wenn die Heuchler den Gläubigen sagen, waren wir nicht mit euch zusammen? Was ist los, dass ihr euch plötzlich von uns getrennt habt? Dann werden die Gläubigen ihnen klarmachen, ja, wir waren überall zusammen. Am Arbeitsplatz und auf dem Bazar, auf der Straße und an anderen Orten. Aber ihr ginget andere Wege. Und was unsere Überzeugungen und unsere Handlungen betraf, waren wir meilenweit voneinander entfernt. Der obige Vers nennt 5 Faktoren dafür, dass Leute Hölleninsassen werden. Zunächst die Verstrickung in die Versuchungen, welche den Menschen zu Unglauben und Heuchelei verleiten. Dann die Vernachlässigung von Pflichten und die Hoffnung, dass die Gläubigen geschwächt werden. Drittens das Festhalten an Zweifeln in Bezug auf religiöse Überzeugungen. Viertens sich von langfristigen weltlichen Wünschen blenden lassen. Und fünftens, hochmütig gegenüber Gott sein. Im Diesseits besteht bei einigen Vergehen die Möglichkeit, statt eine Strafe zu verbüßen, ein Sühnegeld zu bezahlen. Aber im Jenseits gibt es diese Möglichkeit nicht. Keiner kann ein Lösegeld zahlen, um sich vor der Strafe zu retten. Weder weltlicher Reichtum noch die Angehörigen und Freunde können den Menschen dort etwas nützen. Folgendes verdient Beachtung. Erstens, von den Menschen, mit denen wir im Leben viel Zeit verbracht haben, wie Mitglieder der Familie, Freunde und Kollegen, wird jeder entsprechend seiner Taten im Jenseits belohnt oder bestraft. Zweitens, es hat Zweifel am Jenseits und an Gott und unangemessenen Stolz gegenüber ihm, dem Herrn der Welten, zufolge, wenn sich jemand von den Verlockungen des diesseitigen Lebens blenden lässt und auf die Erfüllung von allen möglichen weit hinausreichenden weltlichen Wünschen hofft. Drittens, wer die Schutzherrschaft Gottes verlässt, gerät unter die Schutzherrschaft Satans, deren Konsequenz die Hölle ist. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehdi Yarmoui mit dem Titel Tamor Shokun. Das heißt, schau zu.
مرا دیوانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، غمی شاهانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، مرا از خود جدا کردی، ببین با من چه ها کردی، اگر ویرانه میخواستی تماشا کن تماشا کن، سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چین دستت، شکستم شکستم، دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم. عجب بزمی عجب شوری، عجب ایشی عجب نوشی، ببین مهمانی از خیمه، منو درد فراموشی، برای فتح دستانت چقدر بیهوده جنگیدن، تو هم دست رقیبانی، خودت با چشم خود دیدن، سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم، دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Imamat Vilayat-Dekade. Weiterhin guten Empfang. Die Zeit vom 9. bis zum 18. des Hadsch-Monates, das heißt vom Arafat-Tag bis zum Eid-Radir-Tag, wird seit einigen Jahren im Iran als Imamat-Vilayat-Dekade begangen. Dieser Zeitraum fiel dieses Jahr auf den 9. bis 18. Juli. Der Arafat-Tag ist unter anderem auch für das Arafat-Gebet von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, bekannt. Und am Qadir-Chum-Tag jährt sich der Tag, an dem der Prophet Imam Ali, Friede sei mit ihm, als seinen Statthalter bekannt gegeben hat. Die Statthalterschaft ist ein wichtiger Eckpfeiler im islamischen Staat. Bis zum Erscheinen des 12. Imams soll ein kompetenter Religionsgelehrter ihn als Statthalter vertreten. Es war die Statthalterschaft Wilayat des Rechtsgelehrten, welche in den letzten 4 Jahrzehnten für die Wahrung der islamischen Revolution Irans garantiert hat. Der erste für die Statthalterschaft geeignete Rechtsgelehrte Wali Farih war Imam Khomeini, der die Verwirklichung der islamisch-republikanischen Staatsordnung in den ersten 10 Jahren nach dem Sieg vorantrieb. 33 Jahre nach dem Verlust dieser großen Persönlichkeit ist sein Denken immer noch ein helles Weglicht für die islamische Republik und tragen seine Weisungen zu ihrer Wahrung bei. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Imam Khomeini alle Eigenschaften besaß, die für eine Führung und als Vorbild für die muslimischen Volksmassen nötig sind. Unter anderem tiefes Wissen und ein tiefes Religionsverständnis, außerordentliche Wahrhaftigkeit, die Zügelung des eigenen Ichs, die Entschlossenheit eines starken Oberhauptes, außerordentliche Intelligenz, einmaligen Mut und Ausdauer gegenüber großen Schwierigkeiten und Nöten, wahres Mitgefühl für die Entbehrenden, die Fähigkeit, eine Beziehung zu den Volksmassen herzustellen und die Herzen anzusprechen und vor allen Dingen Gottesfürchtigkeit und Desinteresse an weltlichen Schätzen. Imam Khomeini hat nach Gründung der Islamischen Republik Iran die Unterstützung der Bevölkerung beim Schutz der islamischen Ordnung gegenüber Sabotagen sowie die Einheit zwischen Volk und bewaffneten Kräften betont und die Machenschaften der Feinde aufgedeckt. Da er unter der Marja, den Rechtsgelehrten, die als Vorbild der Nachahmung in religionsrechtlichen Dingen dienen, einen besonderen Platz einnahm und das Volk auf ihn hörte, konnte er das islamische Regierungssystem festigen und Mängel beseitigen. Imam Khomeini besaß völlige Übersicht über die Islamische Republik und die internationalen Bedingungen. Er erkannte die Feinde und ihre Umtriebe und zeigte im rechten Augenblick eine passende Reaktion. Einer der wichtigsten Faktoren für eine Regierung ist die Herstellung von allgemeiner Sicherheit. Erstens muss es Sicherheitsvorkehrungen gegenüber externen Feinden geben, und zwar sowohl gegenüber offenen militärischen Angriffen wie auch Terrorakten, und zweitens müssen Maßnahmen ergriffen werden, um interne Verbrechen zu bekämpfen und das Leben und den Besitz der Bürger zu schützen. Imam Khomeini unterstrich, dass Sicherheit zu den Grundrechten der Bürger gehört. Imam Khomeini war immer im Interesse der islamischen Staatsordnung um die Einmütigkeit zwischen der Bevölkerung und den bewaffneten Kräften bemüht. Er forderte die Militär- und Ordnungskräfte auf, bei der Begegnung mit Feinden und den Umgang mit den Bürgern die islamische Moral einzuhalten, und zugleich erwartete er von den Positionsträgern des Heeres der Revolutionsgarden Sepah und der Armee, niemanden einzustellen, der Streit entfacht, damit die Einmütigkeit zwischen den bewaffneten Kräften bewahrt bleibt. Die Rolle Imam Khomeinis bei der Mobilisierung von Millionen von Bürgern in verschiedenen Phasen der Islamischen Revolution und während des Aufbaus der Islamischen Republik ist so offensichtlich, dass jeder Analytiker sie bestätigt hat. Zweifelsohne ist dies auch einer der wichtigsten Faktoren für die Gefühle, welche ihn und die Bevölkerung miteinander verbunden hatte. Imam Khomeini hat immer die Unterstützung des Volkes bei Verhütung von üblen Machenschaften unterstrichen. Er hat gesagt, dass es nicht so weit kommen darf, dass die Bevölkerung die Hoffnung verliert. Das Bündnis zwischen dem islamischen System und der Bevölkerung müsse aufrechterhalten werden und man solle sich nicht wegen Nebensächlichkeiten streiten, da dies negative Folgen hat. Imam Khomeini hat die Bevölkerung gemahnt, sich nicht in mehrere Gruppen zu spalten und er sagte, dass die Präsenz des Volkes auf der Szene das Land vor Schäden schützt. Er sagte, wenn, Gott verhüte es, die Einheit im Worte verloren geht und ihr andere Ziele verfolgt als die islamische Regierung, ist zu befürchten, dass ihr nichts mehr unternehmen könnt. Und wenn man nichts mehr unternehmen kann, dann werden jene Leute, die Feinde, einen Schritt nach vorne rücken. Ihr werdet schwach werden und zurückweichen, so dass sie einen Schritt nach vorne tun und ihre Intrigen steigern. Ein wichtiger Schritt Imam Khomeinis für die Wahrung der islamischen Revolution und ihre Errungenschaften bestand darin, dass er den Feind definierte und die Bekämpfung der Gewalt von arroganten Mächten betonte. Dies ist exemplarisch an seiner Bekämpfung der Politik der US-Administration zu sehen, welche in unserem Zeitalter das Sinnbild für den gewaltsamen, arroganten Imperialismus ist. Er hat die USA daher als den großen Satan bezeichnet. Denn er hatte erkannt, dass das US-Regime der Hauptfeind der islamisch-republikanischen Staatsordnung im Iran ist. In der Tat sind wir in den vergangenen 40 Jahren stets Zeuge der feindlichen, boshaften Maßnahmen der USA gegenüber dem islamischen Verwaltungssystem gewesen. Washington hat an der Spitze des Westblocks alle seine Möglichkeiten gegen dieses System eingesetzt. Imam Khomeini war sich völlig über das imperialistische, arrogante Wesen des nordamerikanischen Staates bewusst und hat oftmals davor gewarnt und eine effektive Abwehr der USA unterstrichen. Ein Faktor, der entscheidend zur Kampfmoral der iranischen Nation während des achtjährigen Krieges, den ihr der irakische Diktator Saddam auferlegt hatte, war, dass Imam Khomeini die Rolle des Oberbefehlshabers der bewaffneten Kräfte übernahm und strategische Anweisungen für diesen Verteidigungskrieg gab. Mit seiner Mystik und seinem heroischen Geist, seinen Stellungnahmen und Lehren und seiner Vorgehensweise stärkte er die Bereitschaft des iranischen Volkes und seiner Kämpfer zum Widerstand gegenüber dem aggressorischen Feind. Dank der Weitsicht des Imams und der Ausdauer der Bevölkerung ist die heilige Verteidigung zu einem Sinnbild für Standhaftigkeit, gegenseitige Unterstützung, Tapferkeit, Selbstopfer und Martyrium der iranischen Bevölkerung geworden. Heute ist Ayatollah Khomeini der Hüter und Lenker der islamischen Revolution und hat die Aufgabe, ihre Errungenschaften zu schützen. Angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten der internationalen arroganten Gewaltmächte und der verschiedenen Intrigen, denen sich der islamische Iran während der Führung von Ayatollah Khomeini innerhalb der vergangenen 33 Jahre gegenüber sah, sind seine Rolle und die Bekanntgabe der Hauptstrategien der Staatsordnung bei der Wahrung der Errungenschaften der islamischen Revolution maßgeblich wirksam gewesen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khomeini hat die Errungenschaften der Revolution in seinen Botschaften wie folgt angeführt. Iran kann unabhängig und souverän Entscheidungen treffen, wahrt seine territoriale Integrität und die Islamische Revolution hat Iran zu Stärke und gebührender Größe verholfen. Die internationale Position Irans hat an Bedeutung dazu gewonnen und die inspirierenden Devisen der Revolution wurden an die Wahrheitslebenden auf der Welt weitergeleitet. Die allgemeinen Freiheitsrechte wurden erweitert und die junge Generation wurde zu freiem Denken angeregt. Die breite Öffentlichkeit verfügt im Vergleich zur Zeit vor der Revolution und gleichrangiger Länder über mehr Möglichkeiten. Das Klima in der Revolutionsära hat die Weiterentfaltung der Religiosität begünstigt und den Weg zur spirituellen Vervollkommnung ermöglicht. Die soziale Gerechtigkeit wurde ausgebaut. Korruption wird ernsthaft bekämpft, ebenso wie ihre Urheber und Ursachen. Die Islamische Revolution hat den Widerstand gegenüber den internationalen Gewaltmächten und nach Vorherrschaft suchenden ermöglicht. Wissenschaft und Industrie haben sich weiterentwickelt und die Wissenschaft bewegt sich am Rande zu wissenschaftlichem Neuland. Die Medizin und Pharmazeutik und Nukleartechnologie hat einen außerordentlichen Fortschritt gemacht. Die Rolle, die der Revolutionsführer dabei gespielt hat, dass die islamisch-republikanische Staatsordnung Irans die genannten Errungenschaften erreichte und bewahrt hat, ist nicht zu leugnen. Ayatollah Khomeini hat in den 30 Jahren, in der er die islamische Staatsordnung und Revolution anführt, in jedem sensiblen Zeitabschnitt wohl überlegt, das islamische System aus schwierigen und gefährlichen Situationen herausbringen können. Auf die Frage, welches die Aufgabe der Führung ist, antwortete er: Die wichtigste Pflicht der Führung besteht laut der Verfassung in der Festlegung der Gesamtstrategien. Und danach ist es die Pflicht des Führenden, sich immer dann einzuschalten, wo er feststellt, dass etwas im Gange ist, was das System von seinem Weg abbringt. Dann muss er in jeder möglichen Form diese Fehlentwicklung, auch wenn sie noch so gering erscheint, abwehren. Durch Erfüllung der beiden eben genannten Aufgaben des Statthalters wird einerseits generell der Weg in Richtung Verwirklichung der Ziele des islamischen Systems klargestellt und andererseits werden die Angelegenheiten des Landes überwacht und es wird rechtzeitig etwas unternommen, damit das Land nicht in eine Sackgasse gerät. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.